Wir haben jetzt Ende Januar, das neue Jahr ist gerade ein Monat alt geworden und es ist noch gar nicht lange her, da waren wir in der Advents- und Weihnachtszeit. Und gerade die Adventszeit ist gerade für die Kinder immer eine ganz besondere Zeit des Wartens, des Fieberns auf Weihnachten. Sie sind immer sehr gespannt, was dann kommt. Auch diese Zeit liegt jetzt hinter uns und damit auch die Zeit des Wartens. Doch ist das wirklich so? Ist es nicht so, dass wir unser ganzes Leben lang warten? Kinder warten auf den nächsten Geburtstag, die Fünfjährigen auf die Einschulung, die Viertklässler auf den Schulwechsel, die größeren Schüler auf das Ende der Schulzeit, die 17-Jährigen auf den 18. Geburtstag, die Azubis und Studenten auf den Beginn des Berufslebens, die Verliebten auf die Hochzeit, die Schwangeren auf die Geburt, die Berufstätigen auf die nächste Beförderung und am Ende des Berufslebens auf die Rente. Immer warten wir und erhoffen uns, dass das Leben dann so richtig losgeht, wenn dies oder jenes eingetreten ist. Wir denken, wenn erst dieses oder jenes Wirklichkeit ist, dann, ja, was dann, wird dann das Leben einfacher oder besser? Sind wir dann zufriedener, glücklicher? Die Wirklichkeit zeigt uns, dass bestimmte positive Ereignisse immer nur kurzfristig glücklich machen. Wir gewöhnen uns sehr schnell an sich ändernde Umstände und warten dann auf einen noch besseren Zustand. Oder wir merken, dass das Leben nach einem bestimmten Ereignis eben doch nicht so ist, wie wir uns das ausgemalt hatten. Vielleicht sind wir von einem Geburtstagsgeschenk maßlos enttäuscht, merken, dass die Schule doch nicht so toll ist, wie ursprünglich angenommen, und dass mit dem Ende der Schulzeit und dem Eintritt ins Erwachsenenleben die Verantwortung zunimmt und man nun selbst schwierige Entscheidungen treffen muss. Nach der Hochzeit lernen wir die Macken des Partners kennen und nach der Geburt folgen die schlaflosen Nächte. Und mit dem Eintritt in die Rente folgt der sogenannte Unruhestand. Und man hat doch nicht so viel Zeit wie ursprünglich angenommen. Und dennoch können wir es nicht sein lassen, zu warten und zu hoffen, obwohl wir schon so oft enttäuscht worden sind. Woran liegt das? Liegt es vielleicht daran, dass Gott in unsere Herzen eine tiefe Sehnsucht hineingelegt hat? Eine Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit, nach Annahme, Frieden und einem glücklichen Zuhause? In der Bibel heißt es in Prediger 3, Vers 11, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Deshalb empfinden wir eine tiefe Sehnsucht nach dem Himmel auf Erden, nach einer Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrscht, in der es uns gut geht, in der es kein Leid mehr gibt. Diese oft unbewusste Sehnsucht projizieren wir auf das sichtbare Leben und erhoffen uns die Verwirklichung dieser Sehnsucht und steuern damit haarscharf am zu erreichenden Ziel vorbei. Wir versuchen, dieses Ziel selbst zu erreichen und lassen Gott oft außen vor. Denn nur er kann dieses Ziel erreichen und er wird es auch zu seiner Zeit verwirklichen. Denn es heißt in Offenbarung 21, 3 bis 5, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Auf diese neue Welt warten wir. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit und auf die Hochzeit des Lammes. Von dieser Hochzeit sprach Jesus in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen in Matthäus 25, 1 bis 13. Ich lese den Text vor. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Um zu verstehen, was hier geschieht, muss man zunächst verstehen, wie eine Hochzeit damals ablief. Im alten Israel zur Zeit des Alten und Neuen Testaments wurde eine Frau von ihrem Vater sozusagen abgekauft. Der Bräutigam musste an die Eltern der Braut einen Brautpreis zahlen. Dies kam damals einer Besserstellung der Frauen gleich, denn ein Mann konnte nicht einfach so eine Frau nehmen. Er musste zuvor überlegen, ob die Frau es ihm wert ist, den Brautpreis zu zahlen. Der Hochzeitsritus selbst bestand aus 2 Teilen, der Verlobung und der Heirat. Bei der Verlobung war es üblich, dass die Brautleute gemeinsam Wein aus einem Kelch tranken. Der eine Kelch symbolisierte dabei den Ehebund, den beide miteinander eingegangen sind. Denn bis ins Mittelalter hinein wurde bei der Verlobung auch ein Ehevertrag unterschrieben. Doch die eigentliche Heirat folgte erst später. Nach der Verlobung gingen beide Partner wieder heim zu ihren Eltern. Bis zur Heirat konnten mehrere Monate oder sogar ein ganzes Jahr vergehen. In der Verlobungszeit war der sexuelle Verkehr noch untersagt und sexueller Verkehr mit einer dritten Person führte zum Ehebruch. Das war übrigens auch der Grund, warum Josef seine Maria verlassen wollte, als sie schwanger wurde. Er dachte, sie hätte die Ehe gebrochen. In der Zeit zwischen Verlobung und Heirat fertigte die Braut die Aussteuer an und der Mann schaffte die Voraussetzungen für den Unterhalt seiner künftigen Familie. Über den Zeitpunkt der Heirat, und das ist ganz interessant, entschied nicht das Ehepaar, sondern der Vater des Ehemannes, des Künftigen. Wenn es dann soweit war, holte der Bräutigam mit einem festlichen Umzug die Braut aus dem Haus ihrer Eltern ab und führte sie in ihr neues Heim, wo dann die Hochzeit gefeiert wurde. An der Hochzeit wurde dann ebenfalls wieder Wein getrunken. Das Trinken aus dem Kelch bei der Verlobung ist vergleichbar mit dem Trinken aus dem Kelch beim Abendmahl. Jesus selbst sagte nach dem Abendmahl in Matthäus 26, Vers 29, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und das ist dann die Hochzeit des Lammes. Er hat hier quasi auf diesen Hochzeitsritus angespielt und er hat sich beim Abendmahl sozusagen mit der Gemeinde verlobt. Als Zeichen der Verlobung war das Trinken aus dem gemeinsamen Kelch. Der Brautpreis war das Sterben am Kreuz. Dass Jesu Tod als Brautpreis verstanden wurde, zeigen auch Aussagen in den Briefen des Neuen Testaments, wie zum Beispiel 1. Petrus 1, 18 bis 19. Da steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Oder in 1. Korinther 6, Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft. Paulus greift dieses Bild von Verlobung und Hochzeit auf, wenn er in 2. Korinther 11, Vers 2 schreibt. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Jungfrauen stehen in der Bibel auch symbolisch für Gläubige, die sich nicht durch Götzenanbetung versündigt haben. Sie haben sich quasi reingehalten für Gott und sind mit Christus verlobt. Auch das Auseinandergehen nach der Verlobung und die Vorbereitungshandlungen haben bei Jesus stattgefunden. Denn nach seinem Tod und seiner Auferstehung ging er heim zu seinem Vater. Dort bereitet er alles Nötige für die Hochzeit vor. So sagte er in Johannes 14, 2 bis 3, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus bereitet aktuell alles Nötige für die Hochzeit vor. Und sobald der Vater sein Einverständnis für die Hochzeit gibt, wird Jesus in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurückkommen und seine Braut die Gemeinde zu sich holen, um das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern. Die Jungfrauen im Gleichnis Jesu stehen daher für wahre Gläubige, die auf das Kommen Jesu warten. Sie sind mit Jesus verlobt und warten darauf, dass er kommt, um die Hochzeit zu feiern. Weil jedoch nur der Vater des Bräutigams über den Zeitpunkt der Heimholung und der Heirat entscheidet, sagte Jesus in Matthäus 24, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wir leben ja noch in dieser Zeit des Wartens auf das Kommen Jesu. Schon die ersten Jünger erwarteten, dass Jesus bald zurückkommen sollte. Doch das Kommen Jesu ließ auf sich warten. Und so warten wir immer noch. Da verwundert es nicht, dass die Jungfrauen einschlafen. Das Einschlafen steht dafür, dass die Gläubigen nicht mehr wachsam sind. Da sich das Kommen verzögert, lässt die Erwartungshaltung nach. Doch das ist nicht das Schlimme, denn die Jungfrauen erwachen sofort, als es heißt, dass der Bräutigam kommt. Die Zeichen der Zeit werden unmittelbar vor dem Kommen Jesu bei den schlafenden Christen dafür sorgen, dass sie rechtzeitig aufwachen werden. Das Schlafen ist also nicht das Problem. Das Problem ist, sind die Aufgewachten vorbereitet? Haben sie genug Öl dabei? Oder müssen sie erst einkaufen gehen? Was bedeutet das? Wofür steht das Öl? Das Öl hatte zu biblischen Zeiten mehrere Funktionen. Es diente unter anderem der Verarztung von Wunden, siehe beim barmherzigen Samariter, der Herstellung von Brot, da gibt es die Geschichte von Elisa und der Witwe, wo das Mehl und Öl nicht ausgeht, das ist ganz anschaulich. Und ganz wichtig, es diente auch der Salbung wichtiger Persönlichkeiten, vor allem Könige. So salbte der Prophet Samuel zunächst Saul zum König. An demselben Tag veränderte Gott das Herz des Saul und der Geist Gottes kam über ihn, ist nachzulesen in 1. Samuel 10. Nachdem sich Saul von Gott abgewendet hatte, salbte Samuel David zum König. Die Bibel bezeugt in 1. Samuel 16, Vers 13, dass bei der Salbung der Geist Gottes über David kam und fortan bei ihm blieb. Im Alten Testament wurde auch der Messias verheißen, was übersetzt nichts anderes bedeutet als Gesalbter. Als der Messias dann kam, wurde er bei der Taufe durch Johannes mit dem Heiligen Geist gesalbt. Wir können daher davon ausgehen, dass das Öl für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist steht. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebten im Alten Testament nur wenige Personen, nur ausgewählte Persönlichkeiten. Im Neuen Bund ist es dagegen jedem Gläubigen verheißen. Doch was bedeutet es, dass die einen einen Vorrat an Öl hatten und dass den anderen das Öl ausging? Nach Epheser 1, Vers 13 wurden wir, als wir gläubig wurden, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Doch in demselben Brief finden wir eine Ermahnung, nämlich in Epheser 4, Vers 30, wo es heißt: Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Was bedeutet das, den Heiligen Geist zu betrüben? Jesaja 63, Vers 10 gibt die Antwort. Dort heißt es: Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Das bedeutet, dass wir den Geist Gottes in uns betrüben können, wenn wir ihm gegenüber widerspenstig sind. Dann zieht sich Gottes Geist zurück, ähnlich wie bei Saul. Erste Samuel 16, Vers 14 berichtet, dass der Geist Gottes Saul verließ und dass ihn dann fortan ein böser Geist quälte. Und das einfach deswegen, weil Saul ungehorsam war. Nun wissen wir also, wie wir den Geist Gottes in unserem Leben zurückdrängen können. Doch wie kommen wir der Aufforderung in Epheser 5, 18 bis 21 nach, wo es heißt: Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wie können wir uns vom Geist Gottes auffüllen lassen, wenn wir leer geworden sind? Wenn der Sprit im Tank leer wird, gibt es nur eine einzige Lösung: Ab zur Tankstelle und den Tank wieder auffüllen. Ansonsten bleibt das Fahrzeug irgendwann stehen und es ist mit wesentlich mehr Mühen verbunden, den Tank wieder voll zu bekommen. Denn dann brauche ich einen Kanister und muss mal zur Tankstelle laufen. Ja, das erspart man sich lieber. Wie der geistliche Tank wieder gefüllt wird, können wir in der Bibel nachlesen. So hat zum Beispiel Mose immer wieder die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte aufgesucht und sich mit Gott unterhalten. Wenn wir die Geschichten von David und seine Psalmen lesen, fällt auf, dass er Lust hatte an der Gegenwart Gottes. Er suchte beständig Gottes Gegenwart und fragte Gott um Rat und handelte dann auch entsprechend. Jesus selbst zog sich oft in die Einsamkeit zurück, um mit Gott, seinem Vater, zu kommunizieren. Daraus bezog er seine Kraft, den vielen Menschen zu dienen. Er selbst sagte in Johannes 5, Verse 19 bis 20: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Aus dem beständigen Kontakt zum Vater bezog er also die notwendige Kraft und die notwendige Leitung. Dieser Aspekt wird umso bedeutender, wenn wir bedenken, dass Jesus ganz Mensch war. Er hatte sozusagen seine Göttlichkeit im Stall von Bethlehem an den Nagel gehängt. Er konnte wirklich nichts von sich selbst aus tun. Er war vollkommen vom Vater abhängig. Dies bringt er in diesem Wort zum Ausdruck. Die Bibel spricht davon, dass Jesus sich selbst entäußerte, denn in Philipper 2, 6 bis 7 heißt es: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. In der Schlachterübersetzung heißt es: Der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und das bedeutet so viel wie, dass er nicht an seiner Göttlichkeit krampfhaft festhielt, sondern diese ablegte, um Mensch zu werden. Er entäußerte sich bedeutet, dass er sich selbst beraubt oder entblößt hat. Er zog seine Göttlichkeit sozusagen wie ein Mantel aus. Als er Mensch wurde, ließ er seine Göttlichkeit zurück und machte sich absolut verletzlich und abhängig von Gottes Fürsorge. Das ist das größte Wunder von Weihnachten. Das bedeutet, dass alles, was Jesus tat, nicht seinem göttlichen Wesen entsprang, sondern seiner innigen Beziehung zu Gott. Er war ein schwacher Mensch wie wir, doch weil er sich so von Gott abhängig machte, konnte er so viel bewirken. Aus diesem Grund konnte Paulus auch in 2. Korinther 12, Vers 10 sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil Gott zu ihm gesagt hatte, dass seine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Für uns bedeutet das, dass wir dieselben Wunder wie Jesus tun könnten, wenn wir uns ebenso wie er von Gott abhängig machen würden und ihm genauso vertrauen würden. Deshalb konnte Jesus in Johannes 14, Vers 12 auch sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und in Matthäus 17, Vers 20 sagte er, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Ist uns klar, was das bedeutet? Ist uns klar, wie die Welt aussehen würde, wenn alle Christen dieselben Zeichen und Wunder tun würden wie Jesus und sogar noch größere? Der einzige Grund, warum das nicht so ist, ist unser Kleinglaube. Auch ich nehme mich selbst da auch nicht aus. Auch mein Glaube ist viel kleiner, als er eigentlich sein sollte. Und doch ist da auch eine Sehnsucht nach mehr. Haben wir noch diese Sehnsucht nach mehr von Gott? Oder haben wir längst resigniert, weil das Öl leer geworden ist? Ich kenne das, da auch ich immer wieder resigniert habe. Wenn sich ja doch nichts verändert, man betet und es passiert nichts. Doch auch wenn wir fallen, ist es wichtig, immer wieder aufzustehen. Ich sage euch, wenn das Öl in euch leer geworden ist, dann verliert keine Zeit und kauft euch Neues. Geht an die Quelle, geht zu Gott und bittet ihn um neues Öl, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn der Vater gibt gerne denen, die ihn bitten. Beschäftigt euch mit Gott, mit seinem Wort. Geht ins Gebet. Bittet ihn um Kraft, um Führung, um Freimut und um seinen Geist, der euch leiten möge. Bleibt ganz nah am Vaterherz Gottes. Sucht seine Nähe. Beschäftigt euch mit allem Guten, das Gott gibt. Ich weiß, dass das im Alltag nicht immer einfach ist. Auch mir gelingt das leider oft nicht. Oft bin ich auch zu bequem oder denke, es bringt ja eh nichts. Doch wir leben jetzt in außergewöhnlichen Zeiten und können es uns nicht länger leisten, zu schlafen. Stellt euch mal vor, was uns möglich wäre, wenn nur unsere Beziehung zum Vater stimmen würde, wenn wir nur Glauben an Gott hätten. Paulus hatte diesen Glauben und er konnte selbst durch das Gift eines Schlangenbisses nicht getötet werden. Petrus hatte diesen Glauben und die Kranken wurden reihenweise gesund. Wenn wir diesen Glauben hätten, könnte uns keine Krankheit schaden. Dann könnten wir in die Krankenhäuser gehen und die Kranken reihenweise gesund machen. Dann läge es an uns, der Pandemie ein Ende zu bereiten. Wenn alle Christen weltweit diesen Glauben hätten und danach leben würden. Ein erster Schritt dorthin ist es, seinen Mangel an Glauben zu erkennen. Der zweite Schritt ist es, mit diesem Mangel zu Gott zu kommen und ihn zu bitten, diesen Mangel aufzufüllen, mit seiner Fülle und mit seinem Geist. Der dritte Schritt ist es, dies immer wieder zu tun und nicht darin nachzulassen, Gott immer wieder zu bestürmen, dass er uns die nötige Portion Kraft und Weisheit und Heiligen Geist gibt, um den Tag zu meistern. Wenn ich in einer schwierigen Situation stecke und schwach bin und Gott um Kraft bitte, merke ich, dass ich in der Lage bin, die Situation, die unverändert besteht, auszuhalten. Nicht die Situation ändert sich dann, sondern ich ändere mich. Was mir vorher zu schwer erschien, wird leichter. Hat Jesus nicht gesagt, mein Joch ist leicht? Es ist leicht, weil er es mitträgt und er die nötige Kraft zum Tragen schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Jesus sagte nicht umsonst, bittet, so wird euch gegeben. Darum lasst uns bitten. Ich hoffe, dass bei euch die schwierige Zeit, in der wir uns gerade befinden, dazu führt, dass ihr euch immer mehr an Gott wendet und merkt, dass er euch durchträgt. Und ich hoffe und bete, dass diese Gemeinde und auch die Gemeinde weltweit zu einer Gemeinde werden kann, in der Gottes Geist spürbar wirkt. Lasst uns täglich danach streben, dass wir voll werden mit Heiligem Geist. Denn das ist die beste Investition des Lebens, nämlich eine Investition in das ewige Reich Gottes. Diese Investition wird auch über den Tod hinaus Bestand haben. Amen.